Ich habe in meinem Skript stehen, der durch eine Gimmickwand brechen sollte, gestoppelt und hingefallen ist.
Nikolai Volkov. This man, Nikolai Volkov.
Ich habe keinen Fernseher. Echte Profis gehen während der Aufnahme aufs Klo.
94 nämlich, erkehrt...
Hallo und herzlich willkommen zu Didi Talk, dem Wrestling-Podcast. Es ist 23.49 Uhr und zu einer unglaublich späten Stunde und unglaublich schwülen Temperatur haben Felix und ich, Konstantin, uns entschlossen, ein weiteres Mal einen gemeinsamen Podcast zum wundervollen Thema Wrestling aufzunehmen. Wir trotzen Müdigkeit, Hitze, um euch eine weitere Staffel geniale Wrestling-Podcasts, die nur exklusiven, findigen Hörern zukommen, aufzunehmen. Heute haben wir uns gedacht, geht es um das Thema Konkurrenz für die WWE. Ein kleiner Rückblick auf den Konflikt mit WCW, mit World Championship Wrestling, mit anderen Vertretern der Wrestling-Promotionszunft. Was gab es dann noch über die Jahre hinweg? Und was kommt vielleicht auf uns zu mit einer neuen Promotion, die am 31.08. ihr Pay-Per-View-Debüt, ja, zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Podcast rauskommt, bereits gegeben hat. Ja, was können wir aus der Geschichte lernen? Was gab es da Erwähnenswertes für Menschen, die nicht so gut in der Wrestling-Materie, in der Wrestling-Geschichte drinstecken? Und was können wir daraus lernen für die Zukunft, für den Konflikt, den Wrestling-Krieg, der uns vielleicht bevorsteht? Wir werden heute beginnen mit einem Ausflug in die frühen Stunden der World Wrestling Federation, die sich damals neu gegründet hat auf nationaler Ebene. Wir werden gucken, wie wurde damals schon das Thema Konkurrenz im Wrestling gehandhabt? Wie ist Vince McMahon, der Protagonist, logischerweise, der WWF-Machtkämpfe damals schon vorgegangen? Und was könnte das in Bezug auf die Zukunft heißen? Felix, möchtest du noch etwas sagen?
Nee, das klingt doch erstmal nach einer richtig, richtig guten Idee.
Wir zäumen das Pferd von hinten auf. Ich glaube, das macht man so. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie das früher so gewesen war in den USA mit dem Wrestling, der in der Kultur weit verankerten Kunstform, die das Pro-Wrestling darstellt. Und wir hatten bereits erzählt, dass Wrestling vor allem eine regionale Angelegenheit war. In jeder größeren Stadt formte sich so seine eigene kleine Promotion und die Geschmäcker waren von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr verschieden. Auch die WWF war ja ursprünglich eigentlich die Heimatpromotion vom Bundesstaat New York und sozusagen das bunteste Zirkuszelt, was es so im Lande gab, mit den verrücktesten Charakteren, den größten Larger-than-Life-Superstars, zum Beispiel auch Andre the Giant, der da regelmäßig rumlief, oder Superstar Billy Graham, Bruno Sammartino, später dann ein Bob Backlund auch noch, Pedro Morales, da waren viele bunte Vögel, The Sheik, The Iron Sheik, später dann logischerweise Hulk Hogan, die pompöseste Wrestling-Promotion seiner Zeit sozusagen. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass der Rest Amerikas aber von einem Verbund von Wrestling-Promotionen dominiert wurde, die sich die National Wrestling Alliance geschimpft hat. Von Stadt zu Stadt unterschiedlich, die aber trotzdem eine große Gemeinschaft gebildet haben und auch einen Champion hatten, der von Staat zu Staat fuhr und den NWA World Heavyweight Championship Gürtel verteidigte bei den verschiedenen Shows der verschiedenen Städtepromotionen. Diese Städtepromotionen wurden dann über das lokale Fernsehen, was in den 60ern bis 70er Jahre vor allem sehr große Popularität hatte, ausgestrahlt und so hatte quasi jeder Bundesstaat seine eigene erfolgreiche Wrestling-Promotion, seine eigenen Wrestling-Superstars. So war quasi die ungeschriebene Gesetzgebung im Wrestling. Das macht jeder Staat, wie er es für richtig hält. Da gibt es den lokalen Promoter, da gibt es die lokalen Superstars und jedem das Seine, jedem das eigene Bier. Je nachdem, wo du wohnst, viel Spaß mit deiner lokalen Wrestling-Szene. Wenn es dir nicht gefällt, tja, dann viel Spaß beim Tape-Handeln, beim Videotape-Handeln. Dann musst du eben mal gucken, ob dir Detroit besser gefällt als St. Louis oder New York vielleicht eher dein Ding ist. Das blieb aber nur so lange so, wie Vince McMahon Senior in New York an der Macht war und die World Wide Wrestling Federation, die damals die Promotion dort war, kontrolliert hat. Sein aufstrebender Sohn Vince McMahon Jr. hatte eine andere Herangehensweise an das Produkt Wrestling, sah darin Potenzial und wollte das auf nationale Ebene ausdehnen. Er wollte quasi weg von den staubigen, etwas merkwürdig aussehenden Torenhallen, in denen sich die behaarten Fettwänste prügelten, hatte auch ein Faible für die Bodybuilder, die langsam in den Sport vordrangen, für die Menschen mit der tollen Physik und den kräftigen Muskeln. Und er sah das als massentauglicher an, als profitabler, als vermarktbarer. Dieser Vince McMahon kauft also den Anteil seines Vaters an der Worldwide Wrestling Federation ab und beginnt mit der Zeit systematisch die Topstars der gerade erwähnten kleinen regionalen Verbände und Promotionen abzuwerben. Kommt doch nach New York, hier, wir haben viel Geld, große Stadt, tolle Wrestler, viel, habe ich schon erwähnt, dass es viel Geld gibt. Und guck mal hier, wir treten zufällig immer im Madison Square Garden an, das ist so mit einer der besten Hallen der Welt, die ist auch ziemlich berühmt, da komm doch mal her und dann kannst du mal hier dich mit André the Giant kloppen. Also, gute Sache. Und dann haben mit der Zeit immer mehr Leute gedacht, ja, eigentlich gute Idee. Die haben auch einen guten TV-Deal so mit ihrer regionalen TV-Station. Warum eigentlich nicht? Dazu kam dann noch, dass Anfang der 80er Jahre von der American Wrestling Association, eine ebenfalls relativ große Wrestling-Promotion, ein gewisser blonder Hühne namens Hulk Hogan nach New York abgeworben wurde. Dieser Hulk Hogan hatte so viel Charisma, dass überall dort, wo er war, die Fans ihm folgten. Die sogenannte Hulkamania brach aus. Und als dieser blonde Hühne dann 1984 im Madison Square Garden The Iron Sheik, den bösen Araber, um den WWF Championship Gürtel bezwang und somit der also seinen ersten riesigen World Titel in Amerika gewann, der wirklich Bedeutung hatte, war es um seinen Kultstatus geschehen und das größte Zugpferd im Wrestling saß auch in New York. Ich könnte euch jetzt noch viele Details um das Drumherum erzählen, um das Ganze knapp zusammenzufassen. Wir hatten also die Situation, dass viele Stars im Ruf Vince McMahon Juniors nach New York gefolgt waren, dass die den größten Draw hatten und dass die Promotion im Land der National Wrestling Alliance immer weiter zusammenbrachen, weil die Topstars eben alle gingen, weil das Lokalfernsehen an Popularität verlor und letztendlich Vince McMahon einfach als ja, profitabelster Arbeitgeber sich darstellen konnte und sich auch erwies, zu Recht. Über die Zeit hielt sich aber vor allem ein Gegenstück, denn es gab eine Promotion im Süden der USA, die sich Georgia Championship Wrestling nannte. Die hatte eine sehr lang laufende TV-Show, die mit, ich glaube, sie lief sogar insgesamt länger als Monday Night Raw, Georgia Championship Wrestling. Die hatte also den gleichen Namen wie die Promotion selber. Zwischenzeitlich hieß sie Big Time Wrestling und später wurde sie dann umbenannt, die TV-Show, in World Championship Wrestling, um ein bisschen imposanter zu klingen. Dieses Produkt unterschied sich sehr vom bunten Zirkus aus New York. Und zwar in dem Sinne, dass das Ganze wesentlich sportlicher behandelt wurde, die Matches technischer waren, man sprach auch vom sogenannten Wrestling, was sozusagen mit südstaatlichem Akzent ausgesprochenes Wrestling war, was sich im Stil durch seine angestrebte Ernsthaftigkeit unterschied. Alleine der Kommentator Gordon Solie behandelte das Produkt als wirklich ernsthaften Sport, der kommentierte sehr glaubwürdig die einzelnen Moves, erklärte das alles sehr vorbildlich und war weniger um bunte Storyline-Erklärungen bemüht, als das schon damals in der WWF in New York der Fall war. Bekannte Namen der damaligen Zeit in World Championship Wrestling Programmen von Georgia Championship Wrestling waren unter anderem die Anderson-Brüder, Ole Anderson, Arn Anderson, die Armstrong-Brüder, Abdullah the Butcher, Tony Atlas, Jack Briscoe, Jerry Briscoe, Bruiser Brody, der Million-Dollar-Man, Ted DiBiase, trat ebenfalls dort auf, bevor er dann zur WWF wechselte. Ric Flair natürlich, der Topstar des Südens, Nature Boy Ric Flair, vielfacher World Champion, ebenfalls jemand, den man bei Georgia Championship Wrestling häufig zu sehen bekam. Die Fuller-Brüder, Ronnie Garvin, Stan Hansen, bevor er nach Japan ging, war ebenfalls ein Regular dort. Junkyard Dog, Gino Hernandez, Wahoo McDaniel, Dusty Rhodes, der Rivale von Ric Flair logischerweise. Ricky Steamboat, Kevin Sullivan, Nikolai Volkov und viele mehr. Die Fabulous Freebirds zum Beispiel auch unter der Führung von Michael Hayes. Da gaben sich wirklich sehr talentierte Wrestler teilweise ihrer Zeit voraus, die Klinke in die Hand. Und es war ein sehr eigenständig funktionierendes, hochqualitatives 60-minütiges Wrestling-Programm, was sich großer Beliebtheit erfreute. Obwohl es eigentlich nur aus einem kleinen TV-Studio gesendet wurde, dafür mit einer umso enthusiastischeren Crowd, kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen mit dem NXT von heute, nur dass es wesentlich gesitteter vom Publikum war als diese wilde Studentenmasse, die wir heutzutage in den Studios von Full Sail antreffen. Wie ging Vince McMahon damit um? Wir sehen bereits zu dieser frühen Zeit, dass Konkurrenz nicht wirklich von ihm gewollt war, denn er hatte ja bereits erfolgreich die National Wrestling Alliance zerstört, die Topstars waren alle abgewandert, mitunter wurden sie auch gar nicht wirklich genutzt. Sie waren teilweise nur Mitkader, füllten die Card auf, ein Superstar wie Greg Valentine zum Beispiel, der in seinem Heimatterritorium regelmäßig World Champion geworden war, war auch nur noch ein Mid-Carder unter Vince McMahon. Ein Harley Race, ebenfalls eine Legende der NWA und mehrfacher NWA World Champion, als reisender World Champion, ganz viel erreicht, war ebenfalls nur ein Mid-Carder unter Vince McMahon. Die hatte er trotzdem alle aufgekauft, damit sie die Konkurrenz nicht haben kann. Und auch dieses Georgia Championship Wrestling, obwohl es eine ganz andere Wrestling-Richtung verkörperte als sein eigenes Produkt und das ja nun schwer nachzuahmen war, war ihm ein Dorn im Auge, das musste weg. Was hat er also gemacht? Er hat einfach beim Sender TBS den Timeslot für Georgia Championship Wrestling mit einem höheren Gebot aufgekauft. Man spricht auch vom Black Saturday im Wrestling. Und als die Südstaaten-Fans dann also ihr gutes südstaatliches Wrestling angucken wollten und Ric Flair und die Fuller-Brüder und Ronnie Garvin und Gino Hernandez, wie sie alle hießen, Dusty Rhodes, über den Bildschirm flimmern sehen wollten, erschien plötzlich ein Vince McMahon und verkündete seine Matchcard. Und man wurde damit konfrontiert, dass das Programm jetzt geändert war und in Zukunft die WWF dieses Georgia Championship Wrestling präsentieren würde oder World Championship Wrestling präsentieren würde, wie es damals schon hieß. Das fanden die Fans allerdings gar nicht witzig und über einen Zeitraum von 2 Monaten wurde derart heftig protestiert an den Sender, damals wahrscheinlich noch mit Briefen, wilden Briefen, die die Briefkästen dort verstopften bei TBS, der TV-Station, dass man nach 2 Monaten das Programm wieder änderte. Es hatte auch den Hintergrund, dass der Chef von TBS ein gewisser Ted Turner war, der es überhaupt nicht witzig fand, dass Vince McMahon entgegen seiner Versprechungen World Championship Wrestling nicht zu einer großen, wichtigen TV-Show aufgebaut hatte, sondern es vor allem als Highlight-Reel für seine eigene TV-Show, also seine Hauptprogramm-Show. Es war damals noch kein Raw, aber es hieß anders und war die wichtigste TV-Show. Ich glaube, Tuesday Night Titans war es damals. Er benutzte das quasi als Hype-Package-Sammlung. Also da wurden Highlights gezeigt von den großen Events im Madison Square Garden oder unwichtigere Matches, aber es war bei weitem keine wichtige Wrestling-Show, die TBS hohe Einschaltquoten gebracht hätte. Und nachdem die Quoten dann über 2 Monaten gesunken waren, meinte Turner so, yo Vince, ganz ehrlich, fick dich, ich mach das jetzt wieder rückgängig und wir machen das alles so, wie es gewesen war. Hier bleibt alles so, wie es jetzt ist und da wird sich nichts dran gerüttelt. So ging es dann einige Jahre weiter. Und Georgia Championship Wrestling übergab dann trotzdem die Promotionsinhalte sozusagen an einen anderen Mann, nämlich an Jim Crockett. Der formte Jim Crockett Promotions und erreichte damit mit diesem Namen, also in der Zeit, in der Jim Crockett Promotions aktiv waren, wurde dann auch in dieser Region der Höchststandard an Qualität erreicht. Es war eine Zeit, in der das Roster auf seinem Zenit war, in der die genannten Namen alle ihren Leistungshöchststand erreichten, auch die Zeit der legendären Ric Flair und Ricky Steamboat Matches. Gleichzeitig hatte das aber auch viele Probleme. Wenn alle vorhandenen Rostermitglieder ihren Zenit erreichen, dann werden sie auch alle gleichzeitig schlechter und alt und kaputt. Und die Knie sind im Eimer und der Rücken und überhaupt alles anstrengend. Und somit war es irgendwann nicht mehr zu übersehen, dass da ein gewisser Abstieg in der Qualität sich bemerkbar macht. Doch bevor das Programm letztendlich abschlussreif war, gab es wieder eine Führungsänderung. Genau, der Tiefpunkt war dann 1988 erreicht, als man durch diese verschiedenen Faktoren, unter anderem, dass viele Leute zur WWF abwanderten, dass die Talente ihren Zenit erreicht und dann leider auch überschritten hatten, man war bankrupt gegangen und suchte nach finanzieller Rettung für die Jim Crockett Promotions. Diese finanzielle Rettung kam in Form von gerade benanntem TBS Chef Ted Turner. TBS steht übrigens für Turner Broadcasting Systems und Ted Turner ist der Chef davon, dem gehört das Netzwerk. Der kaufte diese Promotion auf. Das wurde dann, wie man so schön sagt, rebranded und der Name World Championship Wrestling, der ja ohnehin schon der Name der TV-Show geworden war, wurde Name der Promotion. Man löste sich in der Folge auch von der National Wrestling Alliance und versuchte sich als eigenständige Promotion. World Championship Wrestling war offiziell geboren, nicht nur als Name für die TV-Show, sondern auch für die neue Promotion. Diese ging dann noch durch einige Führungswechsel. Am Anfang hatte es der völlig unerfahrene ehemalige Pizza Hut-Manager Jim Herd versucht. Der hatte allerdings so tolle Ideen wie, dass Ric Flair sich doch seine langen Haare abrasieren möge und mit einer Kurzhaarfrisur und Diamant-Ohrring einen neuen Charakter namens Spartacus verkörpern müsse. Das fand Ric Flair natürlich nicht so lustig. Und das war dann die Zeit, in der er sich entschloss, ich glaube, ich gucke doch mal lieber in der WWF vorbei, mache da 2 Jahre ein bisschen lustige Sachen und komme dann zurück. Was für die WWF-Fans sehr schön war, so sah man ihn unter anderem in Matches gegen Randy Savage. Und den wohl besten Call, den Bobby Heenan in seiner Karriere je machte, als Ric Flair nämlich 1992 den Royal Rumble gewann und Bobby Heenan zu einer Jubeltirade Ansätze, die sich wie folgt anhörte.
Yes, 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 yes.
Und so weiter und so fort. Meine Nachbarn sind jetzt wieder wach.
Die denken, du hast den komischsten Sex der Welt.
Yes!
No, no, no! So, Spaß beiseite.
Spartakus beiseite.
Nachdem dieser Jim Hurt, Pizzamensch, also endlich dahin war und man seine dummen Ideen endlich einstellte, kamen dann noch verschiedene Booker durch. Man versuchte es mit einem Bill Watts, der auch mal seine eigene Promotion erfolgreich geführt hatte. Der war allerdings nicht mehr richtig drin im Business. Es hatte sich alles verändert, so wie es im Wrestling nun mal läuft. Die Standards verändern sich, die Ansprüche der Fans verändern sich. Ole Anderson versuchte es, hatte auch keinen großen Erfolg. Der hatte so tolle Ideen wie, ja, wenn man aufs Top Rope steigt, wird man disqualifiziert. Dusty Rhodes versuchte es auch wieder. Der wurde dann allerdings gefeuert, als er sich dachte, wir brauchen mehr Heat. Hier, Warrior Hawk, nimm mal dein Shoulder-Pad-Spitzen-Spike und mach mir damit das Auge kaputt, dass ich ein bisschen blute. Dann kam allerdings der Turner und meinte so, yo, du weißt schon, dass wir Blut im Programm verboten haben, ne, PG und so. Und er dann so, Mr. Turner, was machen wir denn jetzt? Ja, du bist gefeuert. Ja, und dann war Dusty Rhodes dahin. Letztendlich reichte man das an einen anderen Mann weiter, der ähnlich wie Vince McMahon eine ganz eigene Vision davon hatte, wie man das Wrestling revolutionieren könnte und wie sich die Konkurrenz der WWF vielleicht gestalten könnte. Darüber wird euch jetzt Felix etwas erzählen.
Der Aufstieg von World Championship Wrestling hatte vor allem mit einem Mann zu tun, wie Konsti gerade schon angekündigt hat. Und dieser eine Mann heißt Eric Bischoff. Obwohl Eric Bischoff mittlerweile zu einer der kontroverseren Gestalten des Wrestlings gehört, ist es nicht zu leugnen, dass er als Produzent die WCW auf den Kurs gebracht hat, der ihr beinahe den Sieg in den Monday Night Wars beschieden hätte.
Ihr werdet ihn halt nie vergessen, als ihr fast den Sieg in den Monday Night Wars errungen habt.
Wir erleben jetzt mit euch nochmal die Glanzzeit der WCW, in der Vince McMahon ordentlich am Schwitzen war. Ich verspreche euch, aber nicht so viel wie ich jetzt gerade während dieser Aufnahme. Es ist warm in Berlin. Also, wir schreiben das Jahr 1993. Ich hätte gerne so eine Harfe jetzt. Und Ted Turner beschließt, besagten Eric Bischoff zum Vizepräsidenten von WCW zu machen. Ich habe das jetzt in meinem Intro so klingen lassen, als wäre plötzlich alles steil bergauf gegangen. Also quasi Eric Bischoff und alles so, yay! Was soll ich sagen? 1993 hielt für uns auch den mittlerweile legendären Shockmaster bereit. Das war, also Typhoon, vielleicht kennt ihr noch wer, als einer von den, wie hießen sie, Natural Disasters? Natural Disasters.
Natural Disasters muss man sich so vorstellen, dass eines schönen Tages irgendein Promoter irgendwo dass gefühlt die WWF einfach sehr dicke, sehr große Männer gecastet hat, um sie als Monster-Heels einzusetzen. Also Qualifikation war wirklich, bist du fett? Check. Bist du groß? Check. Hast du Bock zu wresteln und im Ring dich irgendwie auf Leute draufzusetzen? Check. Gut, bist eingestellt. Darfst gegen Hulk Hogan kämpfen. Die waren alle 300 Kilo schwer, 300 Meter groß, unbeweglich und wurden für lustige Sachen eingesetzt, wie zum Beispiel dieses Shockmaster-Ding, von dem Felix noch erzählen wird.
Genau. Der Shockmaster. Das war eben Typhoon, einer von diesen Natural Disaster-Menschen. Vielleicht kennt ihn eben wer. In einem sehr, sehr komischen Aufzug. Also der trug, glaube ich, so einen Pelzmantel und halt diesen super legendären, glitzernden Stormtrooper-Helm. Ich weiß auch nicht, ob geplant war, dass er in diesem Stormtrooper-Helm wrestelt. Wahrscheinlich schon, aber spätestens da wäre ihm eh vom Kopf gefallen.
Wir denken uns das nicht aus.
Nein, absolut nicht. Guckt euch das an, googelt das, Shockmaster, wunderbar. Nun, die Idee war, das ist in einer Talkshow passiert. Die Talkshow wurde gehostet von Ric Flair. Ric Flair kam da so und sagte, ja, und dann, wer ist denn euer Partner jetzt? Sagte der Ric Flair zu den Babyfaces. Und die Babyfaces sagten, ja, unser Partner, der wird die Welt schocken, denn er ist niemand Geringeres als der Shockmaster. In diesem Moment sollte...
Oh Gott!
In diesem Moment sollte der Shockmaster durch eine Gimmickwand brechen, also durch so eine Papierwand, ja. Die Heels quasi beeindrucken durch seine, weiß ich nicht, Fettleibigkeit und den glänzenden Helm. Ich hab das nicht so ganz gerafft. Aber auf jeden Fall sollte er da so durchkommen und sollte irgendwie fancy und krass aussehen. Was passiert ist, der gute Mann ist über den Rahmen dieser Wand gestolpert, hingefallen, hat seinen Helm verloren und sich komplett auf die Schnauze gelegt. Dusty Rhodes sagte dazu live im Fernsehen, he fell flat on his ass.
Ich korrigiere, Dusty Rhodes sagte, he fell flat on his ass, weil Dusty Rhodes eine sehr charakteristische Lispelschwäche hatte.
Sollte man unbedingt mal gesehen haben. Der Shockmaster gehört zu einem der größten What-the-fuck-Momente des Wrestlings. Auch 93 hatte die WCW folgenden Fehler gemacht. Wir befinden uns ja jetzt mittlerweile nach dem allmählichen Aufkommen des Internets. Der Austausch von Wrestling-Fans untereinander wird immer intensiver. Die WCW dachte trotzdem, es wäre eine richtig gute Idee, in einem kleinen Fernsehstudio Wrestling-Shows Monate im Voraus aufzunehmen und dann erst Monate später auszustrahlen. Also der Gedanke dahinter war dann tatsächlich so, ja, wir nehmen das jetzt auf und haben da jetzt so eine Studio-Audience und dann in 3 Monaten läuft das im Fernsehen. Wie man das halt normalerweise mit irgendeiner Fernsehshow so macht. Ja, so mit einer Sitcom oder was weiß ich, oder Blooms.
DZSZ.
Ja, irgendwie so. Das Problem war nur, dass diese Shows teilweise auch vollkommen blödsinnig waren und das Publikum, das da rauskam, einfach allen Leuten schon verraten hat, was dann in 3 Monaten im Fernsehen kommt. Denn die hatten ja Live-Publikum. Das wusste ja 3 Monate vorher schon. Das ist nicht so wichtig, wenn du bei Wer wird Millionär warst, ja? Pff, scheißegal. Aber die haben dann erstmal lustig darüber erzählt. So. Das war auch ganz komisch, als dann plötzlich so ein paar Sachen passiert sind, die ganz kurzfristig geschehen sind und man dann monatelang getaped hatte. Das konnte man aber nicht benutzen. Beispielsweise sollte es da eine Fehde geben, in der Sid Vicious ganz, ganz viel mit zu tun hätte. Und dann hat man monatelang Matches mit Sid Vicious gefilmt, wie man ihn aufbaut. Allerdings hat der sich dann verkracht mit, ich habe gar nicht vergessen, mit wem er fehlen wollte. Ist aus der Company gegangen und man hatte monatelang Shows getaped mit einem Dude, die man jetzt nicht benutzen konnte, weil der Typ nicht mehr in der Promotion war und dieses Match, auf das man hingearbeitet hat, gar nicht mehr stattgefunden hat. Richtig gut.
Das quasi so, als würde jetzt der Schauspieler von Kylo Ren aus der Star Wars Saga aussteigen, sodass man nicht mehr den 9. Teil drehen könnte und man müsste irgendwas anderes erfinden. Nicht, dass diese Serie noch irgendwie zu retten wäre, aber wäre trotzdem irgendwie komisch.
So, naja. Jetzt haben wir beinahe 1994 und dieser sagenhafte Eric Bischoff, den ich so hoch gelobt habe, hat noch gar nichts Tolles gemacht. Naja, aber jetzt geht's los. 1994 nämlich erklärte Bischoff Vince McMahon den Krieg und nutzte das viele Geld seines Chefs Ted Turner, um Stars wie Hulk Hogan an Bord zu holen. Und ja, wir sprachen dann schon mal in einer früheren Folge darüber, dass dieser WCW-Vertrag von Hulk Hogan mit bestimmten Klauseln kam, nämlich vor allem dieser ganz berüchtigten Creative Control-Klausel, die Hogan dann vor allem dann dazu benutzen konnte, keine Matches mehr verlieren zu müssen, indem er dann sagte, nee, Brother, das passt mir nicht in mein Charakterkonzept. Brother, Brother. Abgesehen davon waren die Gehälter von Hulk Hogan und auch Macho Man Randy Savage, der ungefähr zur selben Zeit zur WCW kam, astronomisch. Die haben Gehälter in mehreren Millionen Höhen gekriegt. Normalerweise haben die Topstars bei der WWF zu der Zeit im Jahr ungefähr 1 Million gemacht. Hogan und Savage haben so das 10-, 15-fache gemacht. Das ist einfach ein Pay-Raise von leck mich am Sack. Also wirklich abgefahren. So, das war später dann auch nochmal ein Problem.
Man muss sich das so vorstellen, wer damals in der WCW angestellt war, der ist heute noch mit einem ganz, also wenn er nicht wirklich ein Haus gekauft hat davon, angenommen, du mietest dir davon eine 3-Zimmer-Wohnung, in den meisten Städten der Welt, du wärst heute noch mit einem guten finanziellen Polster ausgestattet. Selbst wenn du nicht ein Topstar gewesen bist. Die haben mit Geld um sich geworfen.
So, da kann man schon mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob das langfristig so eine kluge Idee ist. Denn Geld ist irgendwann auch alle meistens. Naja, zunächst ging aber diese aggressive Strategie von Eric Bischoff durchaus auf. Bei Bash at the Beach 94 trafen dann mit Hulk Hogan und Ric Flair 2 Ikonen in einem Match aufeinander, das in der WWF nie realisiert wurde. Also es wurde immer geteased, es wurde darauf hingearbeitet und dann ist es nicht passiert. Und WCW konnte dann plötzlich das Match bieten, was die Rivalen nie geboten haben. Wow. Im selben Jahr, das muss man vielleicht mal ganz kurz erwähnen, kam das, und das ist ein Zitat übrigens von Paul Heyman, äquivalent zur Grunge-Music im Wrestling. ECW, Extreme Championship Wrestling.
Also das war das, was Grunge für die Musikszene war, war ECW für die Wrestling-Szene, für die Wrestling.
Ich glaube, so hat Paul Heyman das gemeint. Genau. Ja. War auch zu einer ähnlichen Zeit, ne? 94, Kurt Cobain ist gerade gestorben, ich bin geboren worden.
Zusammenhang?
Ja, direkter Zusammenhang ECW. So läuft das. Das war so eine Promotion, die, wie der Name schon sagt, ein wenig extremer unterwegs war, aber das ist eigentlich ein leicht anderes Thema. ECW, das ist so ein eigenes.
Machen wir mal einen Podcast zu.
Eigenes Ding. Kann man gut mal machen. So, dann kam der 4. September 1995. Die erste Ausgabe von WCW Monday Nitro. Turner hatte Bischoff nämlich gefragt, hey, Eric. Also spricht er nicht, ne? Der war ja Südstaaten-Mensch. Hey, Eric. Was können wir am besten gegen die WWF tun? Und Eric Bischoff so, ja, also das Beste wäre halt so ein Primetime-TV-Slot, am besten zur selben Zeit wie deren Main-Show. Das ist eine richtig gute Idee, kriegst du. Und genau das ist dann passiert. Bischoff hat ja wohl tatsächlich, sagen die Anekdoten, nicht wirklich damit gerechnet, dass Ted Turner auf seinen Vorschlag eingeht, aber die Geburtsstunde von Monday Nitro, übrigens ist das total abgefahren, gerade so auf Deutsch kriegt man das super schnell durcheinander. Monday Night Raw war das von WWF, Monday Nitro war das von WCW, aber das war auch deliberately.
Monday Nitro.
Monday Nitro und Monday Night Raff. Naja. So wurde dann eben Monday Nitro geboren, eine Stunde Live-Wrestling zeitgleich mit Raw. Und damit hatten sie halt einfach nochmal den Vorteil, Raw war zu dem Zeitpunkt aus der Konserve, WCW Nitro war live. Das war halt mega, mega abgefahren. Bei der ersten Show trat nämlich Lex Luger auf. Lex Luger hatte am Tag davor, legit am 3. September 1995, vor dem Debüt von WCW Nitro, noch eine House-Show, also eine nicht im Fernsehen übertragene Wrestling-Show für die WWF bestritten. Und war dann am nächsten Tag live im Fernsehen bei deren Konkurrenz. Das war schon mal ein ordentlicher Seitenhieb. Und man fragte sich jetzt so als Wrestling-Fan, wow, was kommt denn jetzt? Beziehungsweise, wer kommt jetzt? Und Luger war jetzt nun der erste in einer ganzen Reihe namhafter Stars, die dann teilweise über die Jahre von der WWF zu WCW gewechselt sind. Alundra Blaze hieß die damals amtierende WWF Women's Championess. Die trat dann im Dezember des gleichen Jahres bei Nitro auf, um ihren WWF-Gürtel im wahrsten Sinne des Wortes in den Müll zu werfen. Also die hatte ihren Champion-Gürtel dabei, den sie noch hatte, ja, hat den dann live auf der Kamera in den Müll geworfen. Das wäre jetzt unglaublich schockierend gewesen, hätte sich zu der Zeit irgendjemand für Frauen im Wrestling interessiert. Aber so Backstage-Politics-mäßig ist das bei Vince McMahon angekommen. Die Nummer war, fick dich, Vince. Jetzt hauen wir dir mal richtig auf die Fresse, du dummer Hurensohn. Yeah! So. Bischoff allerdings ist noch einen Schritt weiter gegangen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr eigentlich unter der Gürtellinie die miteinander umgesprungen sind, die ganze Zeit. Fing dann an, die Ergebnisse der Raw-Aufnahmen bei WCW Nitro Live-Ausstrahlung mitzuteilen. Das heißt, man schaltete dann so rein und bei Nitro, was ja live lief, hatten wir auch schon mal thematisiert, sagte dann der Kommentator, ja übrigens, heute Abend bei den Rivalen von uns passiert Folgendes in der Sendung. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, braucht ihr nicht mehr gucken. Bei uns live. Mal gucken, was passiert. Ganz witzige Geschichte. Gab auch mal so einen Incident, da ist das komplett schief gelaufen, aber das ist eine andere Nummer. WCW hatte also die Nase vorn. 1996 passierte etwas bei der WWF, weil sich die Backstage-Gruppierung The Click spaltete. Scott Hall und Kevin Nash haben die WWF verlassen, um zur WCW zu gehen. The Click, nur mal um das kurz zu rekapitulieren, das war diese Gruppe von drogenabhängigen Arschlöchern, die ihre Backstage-Power genutzt haben, um die Welt der WWF nach ihren Wünschen zu gestalten. Also so ganz polemisch ausgedrückt. Da kam es dann zu dem sogenannten Curtain Call Incident. Dabei sind sich dann alle vier, also Shawn Michaels, Triple H, Diesel und Razor Ramon, also was dann Kevin Nash und Scott Hall sind, in ihren WWF-Characters, in die Arme gefallen, nachdem die Aufzeichnung von Raw zu Ende war. Das war ein unglaublicher Bruch mit der Wrestling-Realität, also dem sogenannten Kayfabe, in dem Triple H und Diesel eben die Bösen und Michaels und Scott Hall die Guten waren und sich halt nicht plötzlich einfach umarmen konnten. Ich meine, was ist denn das? Stell dir mal vor, Avengers geht zu Ende und Thanos und Captain America sind am Kuscheln. Was soll das denn? Da denkt man sich ja auch, hä? Dieser Moment war deswegen auch so wichtig, weil das halt auch wieder komplett im Internet verbreitet wurde und das weitere Design der Storyline sowohl bei der WWF als auch bei der WCW da früher und nachhaltiger definitiv beeinflusst hat. Zu dieser Zeit musste sich das Wrestling eben auch mit dem Internet auseinandersetzen und Bilder von diesem Vorfall erschienen rasant im Netz. Die WCW reagierte schnell. Am 27. Mai trat Scott Hall bei Nitro auf und unterbrach ein Match, um die Wrestler der WCW aufzufordern, gegen ihn anzutreten. Bemerkenswert ist hier vor allen Dingen, wie Hall tatsächlich recht privat wirkte, um absichtlich diese Grenze zwischen Kayfabe und Realität verschwimmen zu lassen. Das ist dann immer so ein bisschen so, ist es jetzt ein Shoot, ist es kein Shoot? Is it a shoot, is it a work? What is a work, a shoot? If you work, a work, and ich glaube, das war Hulk Hogan, der das mal gesagt hat.
Don't work yourself into a shoot, brother.
Anyhow, man wusste nicht so ganz, ist es jetzt tatsächlich der Wrestler, der hier steht und der irgendwie sagt, oder ist es jetzt tatsächlich Scott Hall, der hier steht, ihr Pisser, ich bin eigentlich immer noch bei der WWF, finde euch kacke, ich bin jetzt hier als ein Agent meiner ehemaligen Company, um euch euer Produkt kaputt zu machen.
Seine exakten Worte waren, you all know who I am, but you don't know why I'm here. Und damit spielt er eben auch darauf an. Er war nämlich noch nicht mal richtig benannt. Er war nicht Razor Ramon. Dieser Name durfte er nicht benutzen. Trademark von der WWF. Und es gab ja auch sowas wie eine No-Compete-Clause. Also klar, die konnten alle zur WCW wechseln. Aber mit Matches hatte es manchmal so eine kleine Wartezeit mit sich gebracht. So 90 Tage wartete man üblicherweise. Dann war er trotzdem da, dann trug der Straßenklamotten, wie du sagtest.
Was hatte er vor?
Was macht er hier? Also haben wir jetzt Scott Hall als Invader, der von der rivalisierenden Company zu WCW kommt und Stunk macht. So, zwei Wochen später stand dann eben auch Kevin Nash auf dem Plan und zusammen mit Hall wurden die beiden als The Outsiders vermarktet, die das WCW-Produkt störten, also Wrestler backstage angriffen, in Matches ablenkten und den ganzen anderen Scheiß. Die sind dann irgendwie so durch die Gegend gelaufen und sahen böse aus. Sie verhielten sich quasi so ein bisschen wie so eine Mischung aus Schulhof, Bully und Stalker. Hat aber gut funktioniert. Bei Bash at the Beach 1996 haben nun die Outsiders ein Match gegen das Team von Randy Savage, Sting und Lex Luger, bei denen ihnen ein Mystery Partner zur Seite stehen soll. Mystery Partner. Das ist meistens entweder sehr, sehr rewarding, wenn irgendjemand einen Mystery Partner hat, oder es ist sehr, sehr langweilig. Es gibt kein Event, wo mal so ein Mystery-Partner...
Big Show!
Dies ist ein Mystery-Partner. Dieser Mystery-Partner war okay. Es gibt tatsächlich nur so Kacke und geil. So. Zunächst kam aber niemand und erst als Lex Luger nach einer Storyline-Verletzung aus dem Ring getragen wurde und es dann quasi ein Two-on-Two-Match war, erschien ihr mysteriöser Partner. Niemand Geringeres nämlich als...
Oh shit, it's Vince Russo!
No, it's not Vince Russo. Hulk Hogan. Das Babyface der 1980er Jahre. Also dazu muss ich kurz einwerfen, es war effektiv relativ klar, dass er kommt, aber man war sich nicht sicher. Alle Zeichen deuteten auf ihn. Aber was? Das Babyface eben der 1980er Jahre, das noch wenige Jahre zuvor mit Sprüchen wie Eat your vitamins, say your prayers and stay in school oder go to school, war nun auf der Seite der bösen Invasoren der WWF. Dieser Heel-Turn...
Stellt euch einfach vor, He-Man verbündet sich mit Skeletor.
Ungefähr auf demselben Level von Acting ist... So, dieser Heel-Turn Hogans wurde von den Zuschauern derart krass aufgenommen, dass wirklich deutliche emotionale Reaktionen zutage traten. Da wurden Bierflaschen in den Ring geworfen und einer von den Dudes, die im Ring standen, kriegte eine ins Gesicht und hat sich die Nase gebrochen. Das war richtig witzig. Hogans Auftreten wurde halt unglaublich laut ausgebuht, aber ein Skandal ist immer auch Publicity. Mit diesem dritten Mann war dann aus den Outsiders die NWO, die sogenannte New World Order, geboren. Die NWO polarisierte die Wrestling-Fangemeinde. Am nächsten Tag machten bei Nitro mehrere WCW-Wrestler ihrem Unmut Luft und beschwerten sich über Hogans Aktionen und vor allem die harschen Worte, die er in der Arena verloren hatte. Und das war dann auch wieder so in demselben Stil gehalten wie quasi das erste Auftreten von Scott Hall, dieses legitte: Es kann doch nicht sein, dass Hulk Hogan jetzt hier hinkommt und die machen uns unsere schöne Company kaputt. WCW Nitro sollte der WWF 84 Wochen in Folge den Schneid abkaufen und lag in den Ratings deutlich vorne. 84 Wochen. Die WWF war wiederum in einer kreativen Zwickmühle. Man wusste nicht so ganz genau, wohin mit sich, aber man merkte deutlich, dass diese klare Heel-Face-Geschichte der 1980er Jahre nicht mehr so ganz funktionierte. Das kontroverse Gegenprodukt der WCW war halt einfach in dem Moment interessanter und das Produkt der WWF zuweilen etwas schal. Man versuchte dann auch auf diesen Zug aufzuspringen so ein bisschen und inszenierte eine bis heute unglaublich seltsame und kontroverse Szene zwischen Steve Austin und Brian Pillman, in der Austin in Pillmans Haus einbricht und Pillman schließlich eine Waffe auf ihn richtete, woraufhin dann die Übertragung unterbrochen wurde und Vince McMahon sagte, also der war Live-Berichterstatter vor Ort und der sagte, oh, ich habe einige Explosionen aus dem Haus, Explosionen auch noch, aus dem Haus gehört. Es folgte dann noch eine Aufnahme, wie Austin aus Pillmans Haus geschleppt wurde und ein aufgeregter Pillman, der dann rief, That son of a bitch has got this coming, let him go, I'm gonna kill that son of a bitch, get out of the fucking way. Das wiederum, weil es absolut nicht zensiert wurde, gefiel dem Network der WWF gar nicht. Also wirklich so wenig, dass die WWF sich einfach mal deutlich entschuldigen musste, sonst hätten die ihren Senderplatz verloren. Also für einen ganz kurzen Moment haben sie versucht, halt einfach so, wir machen jetzt mal Kontroverse. Und das Payback davon wäre fast gewesen, dass dann erstmal Raw keinen Senderplatz mehr gehabt hätte.
Ja, feier.
Die Szene war eben höchst kontrovers, aber generierte zumindest kurzweilig etwas Aufmerksamkeit. Hat aber nicht lange gehalten. So. Wir befinden uns also ungefähr zum Ende des Jahres 1996, Anfang 1997. Und die WCW bietet ein überraschendes, frisches, bisher noch nicht so ganz so dagewesenes Produkt und die WWF struggelt einfach hart mitzukommen. Sie haben einige Ideen, aber die scheinen nicht so ganz zu funktionieren und was dann noch passiert, darüber reden wir in der nächsten Folge.